Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Ingo von Rose Travels und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich den zweifachen deutschen Meister im Kaffeerösten, André Kirberg. Heute geht es natürlich auch dann ums Thema Kaffeeröstmeisterschaften, weil das ist vielleicht etwas, da kennst du dich sehr gut aus. Die Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht noch nicht so. Ich würde einfach gerne mal in das Thema reingehen und ein bisschen tiefer eintauchen, um zu sehen, was passiert überhaupt. Wie besteht der Zusammenhang zwischen dem normalen oder dem kommerziellen Kaffeerösten und Kaffeeröstmeisterschaften? Und da würde ich gerne ein bisschen Informationen aus dir herauslocken. Aber wie gesagt, schön bist du hier.
Hi,
schön.
Grüß dich, Ingo. Schön hier zu sein.
Wenn du vielleicht zum Start ein bisschen was erzählen magst über deine Kaffeelaufbahn, über deine Röstlaufbahn, dass die Leute einfach ein bisschen wissen, was ist eigentlich der Hintergrund, wo kommst du her, so ein bisschen deine Geschichte.
Ja. Kaffee hat mich eigentlich schon ganz lange fasziniert. So, ich habe während dem Studium auch in der Gastro viel gearbeitet. Mhm. Hat dann immer das Thema Latteart, was mich so begeistert hat, was ich unbedingt lernen wollte. Mhm. Und bin 2016 in Konstanz am Bodensee erst mal in meinem Leben in einen Specialty Coffee Shop reingelatscht und war vom ersten Moment hin und weg.
Ja.
Seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen und habe dann mit meiner Frau und Geschäftspartnerin 2018 das erste Café gegründet, wo wir von Stefan Tomokuschka Café in Stuttgart unseren ersten Kaffee bekommen haben und so das Thema Specialty Coffee auch ein bisschen mal in das verschlafene Nest Ravensburg tragen durften.
Ja.
Und von da hat sich das eigentlich alles weiter entsponnen. Wir haben dann das Café Anfang Corona aus verschiedenen Gründen zugemacht und danach unsere Kaffeemarke Seekind ins Leben gerufen, machen das jetzt seit noch nicht mal ganz 3 Jahren.
Mhm.
Und dafür sind wir eigentlich schon ganz, ganz weit gekommen, haben viel Spaß dabei. Bei uns geht es einfach darum, dass wir den Leuten zeigen wollen, wo fängt Kaffee an, wo hört er auf, Spaß haben, rumexperimentieren, weg auch von diesen dogmatischen Lehren, die auch vielleicht manche versuchen zu verbreiten und sagen, Kaffee kann ganz viel.
Ja.
Und Kaffee ist immer eine subjektive Wahrnehmung, die ich persönlich bei mir habe und deswegen sollte ich ja schon SCA Deutschland hat einen schönen Spruch, entscheidend ist in der Tasse.
Ja.
Und ich glaube, darüber werden wir heute auch reden, über Röstansätze, Röststile, gewisse Röstlehren, die auch gepredigt werden und da vielleicht mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken.
Also wenn du offen bist für das, natürlich sehr gerne, weil viele Röstereien oder Röster sind ja ein bisschen, behalten das eher im Hintergrund. Aber es freut mich natürlich sehr, wenn du hier auch Informationen, Wissen teilst. Aber vielleicht nochmals zurückzukommen, du hast gesagt, 2016 bist du in einem Specialty Coffee Shop. Und dann hatte ich das Thema gepackt. Was magst du das Erlebnis noch ein bisschen beschreiben? Oder was hast du für einen Kaffee getrunken? Was hat dich daran?
Ich hatte einen Filterkaffee aus Kenia. Wie ganz viele war der kenianische Filterkaffee mein Einstieg in die Specialty-Szene. Und mich hat einfach geflasht, dass es so komplett anders ist als Kaffee, den ich vorher kannte. Also ich war vorher schon ein Filterkaffeetrinker. Ich habe tatsächlich, muss ich mich outen, auch gewisse große deutsche Supermarktkaffees in rauen Mengen konsumiert und war aber durch einen Job in einer sehr gehobenen Bar in München sensorisch vorgeschult und habe sofort einfach den Unterschied verstanden.
Ja.
Und ab da war ich angefixt, einfach zu sehen, so welche Nuancen, welche Unterschiede Kaffee haben kann. Das kannte ich vorher nicht. Und das hat mich einfach total geflasht. Und deswegen bin ich da dann einfach auch immer tiefer rein, habe mich da reingefuchst in das Thema erstmal als Konsument. Die Reise gestartet und dann später aus dem Hobby dann einen Beruf gemacht.
Ja, spannend. Also 2018 hast du den Coffeeshop eröffnet, während Corona habt ihr den geschlossen und dann hast du irgendwann mit dem Kaffeeröst angefangen. Kannst du mal erzählen, was und wie, wann hast du angefangen und wie hast du angefangen?
Das war im August 2020, dann zunächst noch mit Stefan von Mokuschka, der für uns die erste Hausröstung kreiert hat. Also wir haben uns den Kaffee ausgesucht, er hat es für uns geröstet. Danach habe ich 2021 nebenbei, als wir so die Kaffeemarke aufgebaut haben, auch mit Events und so weiter während Corona, was halt ging, in der Rösterei in Überlingen angefangen, da dann selber angefangen, den Kaffee zu rösten.
Ja.
Immer mehr Sorten mit ins Programm genommen, mehr über Rohkaffee gelernt, viele Rohkaffeehändler kennengelernt. Unser Ansatz ist, wir machen Relationship Coffee, das heißt, wir wollen eine möglichst direkte Handelsbeziehung zwischen uns und der Person, die den Kaffee produziert.
Mhm.
Ich vermeide den Begriff Direct Trade allerdings sehr, sehr strikt, weil Direct Trade für mich nur eine Sache ist und das ist, wenn ich als Röster den Kaffee beim Farmer einkaufe und dem Farmer meinen Geld auch persönlich transferiere. Das ist ja für mich Direct Trade. Alles andere darunter ist eine Abstufung vom Beziehungskaffee. Da sind mal weniger Beziehungen da. Aber Direct Trade ist für mich in der Branche einfach ein verwässerter Begriff.
Ja.
Jeder macht Direct Trade. Aber wie gesagt, für mich in der Definition kann Direct Trade nur bedeuten, dass ich auf der Farm persönlich direkt einkaufe.
Ja.
Und das ist in der Regel erst ab gewissen Mengen möglich, die meisten Röstereien gar nicht haben. Von daher finde ich es wichtig auch, dass wir da in der Branche da klarer in der Kommunikation sind, was wirklich Direct Trade ist und was nicht.
Ja, aber bei den Kaffees, die du einkaufst, hast du einen direkten Kontakt zu den Produkten.
Genau, das ist in der Regel ist das jemand, der von da kommt und und hier in Deutschland lebt oder hier in der Dachregion. Oder es sind Leute aus der Dachregion, die in die Ursprungsländer gezogen sind und da vor Ort mit den Farmern zusammenarbeiten für eine sehr transparente Kette von uns bis zu den Farmgeldpreisen herstellen können. Das heißt, ich weiß von den kooperativen Kaffees in Afrika, weiß ich, was sind die Kirschpreise, was kriegen die Lieferanten, die Kaffeekirschen bei der Kooperative abgeben. Das sind Preise, die uns in der Regel auch bekannt sind, die wir abfragen. Und auch das sagt uns noch nichts über die Anbaubedingungen auf der Farm selber, wie werden die Mitarbeiter versorgt. Aber zumindest können wir da weitestgehende Transparenz herstellen und da sind wir auch noch nicht am Ende. Wir wollen wirklich wissen, sind auch die Leute, die da am Ende die Kaffees ernten, sind die dann auch gut behandelt oder ist es einfach nur der Farmer, der einen guten Preis dafür erzielt? Das ist, glaube ich, nochmal, da ist selbst ein Farmgate-Preis, gibt dir nicht die Transparenz, um das wirklich sicher sagen zu können.
Ja. Also das merke ich, das ist ein Thema, da kennst du dich gut aus, ist dir auch am Herzen. Wenn ich jetzt aber noch ein bisschen dann zurück zu wirklich mehr zum Technischen, auch zum Rösten gehe, weil, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du 2020, 2021 ungefähr angefangen zu rösten. 2022 wurdest du da deutscher Meister im Kaffeerösten, also doch eine sehr kurze Zeit. Erzähl doch vielleicht noch ein bisschen beim Anfang mit dem Rösten. Also hast du dir eine Maschine gekauft? Hast du auf einer Maschine von einem Freund geröstet? Oder wie ist das irgendwie? Irgendwo muss ja dann reinkommen und das dann auch praktisch umsetzen.
Ja, ich habe angefangen eigentlich tatsächlich mit einer klassischen Barista-Ausbildung bei Gulwan Huber in Innsbruck.
Ja.
Die in den späteren Modulen auch sehr stark auf Rohkaffee und Kaffeerösten schon eingeht. Ich habe verschiedene Röstseminare gemacht, auch bei Goran, bei den Kaffeemachern, bei Nikolai Fürst, Sensorik-Seminare, weil für mich Sensorik ist 80% vom Kaffeerösten ist Sensorik. Ja. Kaffeerösten ist keine Rocket Science, es ist kein Voodoo, kein geheimer Kodex, keine geheime Wissenschaft, die man sich über Jahrzehnte aneignen muss, sondern es ist am Ende ein biochemischer Prozess, den wir mittlerweile sehr gut verstehen können und durch Röstsoftware eben feststellen können, welche Veränderungen in den Röstprozessen, welche geschmacklichen Veränderungen mit sich bringen. Und das habe ich mir einfach von Leuten beibringen lassen, die das schon sehr, sehr lange machen.
Ja.
Und das kann am Ende, kann jeder Kaffee rösten und deswegen sitzen wir auch hier, weil du ja dich dem Thema verschrieben hast, Leuten, die zu Hause Kaffee rösten wollen, das näher zu bringen, denen nicht nur die Technik, sondern auch das Know-how zu liefern.
Ja.
Und da werden wir sicherlich heute auch noch drüber sprechen, wie ich da technisch vorgehen kann, welche Tipps man so hat. Die erste Meisterschaft war sicherlich auch Glück dabei, aber auch einfach wirklich sehr viel Vorbereitung und sehr viel Zeit und Geld investiert in die Ausbildung, um dieses Wissen überhaupt anzueignen.
Ja. Warum hast du dich entschieden, an einer Kaffeeröstmeisterschaft teilzunehmen?
Ich habe 2021 das erste Mal beim Brewers Cup mitgemacht und ich bin ein sehr kompetitiver Typ. Für mich war immer klar, dass wenn ich mich mit dem Thema Kaffee beschäftigen will, dass ich ganz vorne mit dabei sein will. Das ist einfach auch ein schöner Marketingkanal. Ich würde mal sagen, so bestimmt die Hälfte unseres Wachstums in den letzten 2 Jahren ist auf die Meisterschaften zurückzuführen.
Ja.
Von daher ist es auch eine sehr businessgetriebene Entscheidung gewesen.
Ja.
Da einfach mal hinzufahren und mitzumachen. Ich glaube, Röstmeisterschaften sind die Meisterschaften, die am wenigsten Vorbereitung erfordern, weil du eigentlich nur das machst, was du als Röster im Alltag einfach anwendest, um das einfach zu zeigen.
Kannst du mal ein bisschen erzählen, was passiert bei einer Kaffeeröstmeisterschaft? Also so, da gibt es ja verschiedene Tage, verschiedene Programmbestandteile, vielleicht ein bisschen,
Also die Meisterschaft geht über 3 Tage und ist schon auch sehr intensiv. Man fängt eigentlich an immer jedes Mal im Competitor-Meeting, wo alle, es gibt ja so ein dickes Regelwerk, was man davor studieren muss. Da werden nochmal Unklarheiten beseitigt, Fragen gestellt. Mhm. Man hat ja ein sehr umfangreiches Judge-Team, geschulte Sensoriker, die am Ende die Röstungen bewerten. Mhm. Ich werde oft gefragt, ja, mit welchem Kaffee warst du dabei von euch? Und ich so, ja, nee, das ist kein Kaffee aus unserem Sortiment. Mhm. Das ist jetzt nicht wie die von der Deutschen Röstergilde so ein Preis, der für eine Röstung verliehen wird, sondern es ist ein Wettbewerb, wo alle mit denselben Utensilien, mit denselben Rohkaffee arbeiten.
Ja.
Und am Ende bewertet wird, wer setzt es am besten um.
Ja.
Das besteht aus zwei Standteilen. Das eine ist das sogenannte Green Grading, wo wir Rohkaffee bewerten. Wir müssen da Dichte evaluieren, wir müssen Feuchtigkeit evaluieren, wir müssen die Farbe bestimmen, wir müssen, das Schwierigste ist, Defekte sortieren.
Ja.
Also wirklich, da sind dann, hast dann so ein 300-Gramm-Sample, da sind alles an Rohkaffee-Defekten drin, was man sich vorstellen kann.
Ja.
Das muss man sortieren und zählen auf die letzte Bohne. Dafür werden dann Punkte vergeben.
Mhm.
Und dann hat man noch ein Modul, wo man erstmal für sich einfach Sample-Röstungen macht und guckt so, was bringt der Kaffee mit, was kann er, wonach schmeckt er. Mhm. Und dann muss man, bevor man dann in die Produktionsmeisterschaft-Röstung macht, einen Röstplan schreiben, wo man genau sagt, also bei der Temperatur lasse ich den Kaffee rein, bei der Temperatur lasse ich den Kaffee raus. Und das ist wirklich auf 0,1 genau.
Ja.
Das 0,1 ist schon mal ein Punktabzug.
Mhm.
Ich muss die Röstfarbe bestimmen, was in 2023 sich als ein sehr großes Problem erwiesen hat für viele, weil der Kaffee sehr untypisch war für seine Parameter, die er mitgebracht hatte. Eigentlich ein 1200 Meter gewachsener Kolumbianer, aber in einem Tal mit einer sehr geringen Temperatur. Dadurch hat der Kaffee länger gebraucht, sich zu entwickeln und für seine Höhe eine viel, viel höhere Dichte entwickelt, als man eigentlich hätte vermuten können. Dadurch haben viele zu wenig Energie in den Röstprozess reingegeben und am Ende die Röstfarbe, die man ja über Tools nochmal messen kann, da einfach große Abweichungen gehabt. Und das war sicherlich dieses Jahr auch ein ausschlaggebender Faktor, dass ich und der Zweite die einzigen waren, die wirklich ihren Farbwert auch in den Parametern für die volle Punktzahl getroffen haben.
Okay.
Und danach, das Entscheidendste ist der Geschmack. Also es wird dann gibt dann eine Doppelblindverkostung durch die Jury, die dann die einzelnen Attribute des Kaffees bewerten, wie ist die Säure, wie ist die Süße, wie ist der Körper.
Mhm.
Ein typisches SCA-Cupping mit ein paar Abwandlungen und am Ende, wer die meisten Punkte sammelt, der wird deutscher Röstmeister.
Ja, also die meisten Punkte dann überall. Also das heißt, in der Qualitätsbewertung des Rohkaffees am Tag 1, Tag 2 war dann das Rösten des Kaffees.
Das ist dann so Dummy-Röstung, um die Röstmaschine kennenzulernen. Mhm. Wir haben auf einem Probat P503 einmal Gas und einmal elektrisch geröstet. Mhm. Das war tatsächlich das Spannende dieses Jahr, so Gas gegen Elektrik.
Ja.
Da gab es im Vorfeld schon so die Befürchtung, gibt es da große Unterschiede?
Ja.
Hat eine Maschine einen großen Vorteil gegenüber der anderen?
Ja.
Hat es nicht.
Okay.
Also tatsächlich, der elektrische Röster ist wirklich sehr gut.
Mhm.
Hat den einzigen Unterschied ist, dass du den Airflow bei der Maschine nicht verstellen kannst. Also der ist einfach durch die Technik vorgesetzt. Und aber ansonsten keine großen Unterschiede zwischen Gas und Elektrik. Jetzt kommt ja noch Wasserstoff dazu, auch super spannend.
Mhm.
Nee, das ist so, wie dann die Meisterschaft abläuft und um was es da am Ende geht.
Mhm. Okay, also auch ein bisschen eine Triggerwarnung in diesem Gespräch, werden viele Kaffeemythen über den Haufen geworfen.
Ja,
also dass Gas und elektrisch komplett unterschiedlich ist, dass irgendwie man jahrzehntelang rösten muss, um gut rösten zu können. Du hast überall ein bisschen das Gegenteil bewiesen jetzt.
Ja.
Und du hast dann die erste Kaffeeröstmeisterschaft, an der du teilgenommen hast, das ist wahrscheinlich mal hier 2022,
das ist der
gleich gewonnen.
Ja,
zum Glückwunsch.
Dankeschön.
Und das ist dann aber doch nicht, Glück war, zeigt eigentlich, dass du auch dann dieses Jahr nochmals das Ganze wiederholt hast. Waren die Meisterschaften dieses Jahr wieder gleich oder sind die immer gleich?
Also diesmal war das Teilnehmerfeld deutlich größer, auf jeden Fall. Viele gute Kollegen dabei, die ich sehr schätze. Also gerade Nikolai, der Dritter geworden ist, ist für mich persönlich so der beste Produktionsröster in Deutschland, also wenn es wirklich um permanente Produktion geht, bei dem ich ja auch viel gelernt habe, bei dem ich auch Schulungen und Seminare gemacht habe. Das ist sicherlich, Meisterschaften sind immer sehr krasse Momentaufnahmen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen der beste Kaffeeröster bin, aber ich habe halt mittlerweile verstanden, wie funktionieren Meisterschaften allgemein, was kann man daraus ableiten, auch für den Alltag. Aber ich würde schon sagen, dass ich, wenn es jetzt um Entwicklung von Kaffeeprofilen, dass ich da immer noch in einem totalen Lernprozess drin bin, mich da noch weiterzuentwickeln und noch mehr zu lernen, mehr Daten zu haben, mehr Kappen, mehr Wissen aneignen. Aber am Ende lernst du nie aus. Du kannst eigentlich alle paar Jahre dein Kaffeewissen in die Tonne kloppen. Und ich finde, bei jeder Meisterschaft merke ich wieder, boah, ich weiß eigentlich gar nichts über Kaffee.
Ja.
Und das ist auch das, was du, wenn du jetzt mit einer Nicole Battefeld zum Beispiel sprichst, die wirklich seit vielen, vielen Jahren ganz vorne mit dabei ist, der geht es genauso. Du hast dann auch wieder was du probierst und denkst, boah, okay, krass. Müssen wir noch mal uns Gedanken drüber machen. Und das ist auch was, die Mythen, die du ansprichst, die oft kursieren. Ich habe ja mit den Kaffeemachern, haben wir ja mal so ein Video gemacht über die typischen Mythen, die Kaffeeröstereien so platzieren in ihrem Marketing-Sprech, die aber eigentlich genau nur das sind, Marketing-Sprech, weil, wie gesagt, Kaffeerösten ist keine Rocket Science, das kann jeder zu Hause machen. Entscheidend ist in der Tasse das, was du am Ende als Ergebnis schmeckst.
Ja.
Wenn das für dich passt und du das für gut befindest, dann ist das gut gemacht.
Ja. Gut, aber ich meine, es muss ja nicht nur du gut finden, sondern es muss ja auch eine Jury, also Kaffee-Experten, die geeicht sind, auch die SCA-Scores gut finden. Also muss ich höchstens SCA-Scores wahrscheinlich ankriegen. Das heißt, es gibt dann wahrscheinlich dieses eine perfekte Röstprofil, was du finden musst, um diesen Kaffee dorthin zu rösten.
Also tatsächlich dieses Jahr, ich war ein Ticken überentwickelt, Nikolai war ein bisschen unterentwickelt. Wir haben dann unsere Kaffees geblendet danach und haben gesagt, okay, das wär die perfekte Röstung gewesen. Also mein Kaffee war nicht der sensorisch am höchsten bewertetste am Tisch, aber ich habe in den anderen Disziplinen und in anderen Punkten einfach gerade im Röstplan schreiben sehr, sehr hoch gescored. Mein Kaffee war gut bewertet, aber da waren, glaube ich, zwei oder so, die dann von der reinen Sensorikbewertung nur des Kaffees nochmal einen Ticken besser werden, waren. Aber nur darum geht's halt eben nicht. Es geht schon darum, einfach dieses Scoresheet optimal zu bespielen und wirklich gut Punkte zu sammeln und nicht nur darum, den besten Kaffee zu rösten, dass es sicherlich hilft. Also es hat im Jahr davor hatte ich deutlich den besten Kaffee.
Ja.
Da war ich in den anderen Sachen nicht so gut. Aber das ist noch kein Garant dafür, dass du dann wirklich am Ende gut abschneiden kannst.
Und wie ist es, du hast dann den Vergleich zwischen den verschiedenen Röstprofilen, die dann eigentlich geröstet werden von den Kollegen. Das ist ja alles transparent. Kann man, glaube ich, bei Cropster oder wo kann man das runterladen?
Also bei der Weltmeisterschaft kann man die Sachen immer, Cropster macht nach jeder WM, machen sie einen Artikel, wo sie die ersten drei porträtieren, die Röstkurven zeigen. Das ist immer wahnsinnig spannend, wenn du so der letzte Teil des Wettbewerbs ist ins Competitor Cupping, wo wir Wettbewerber unsere Kaffees verkosten und du hast einfach 16 Mal den gleichen Kaffee. Unterschiedlich geröstet. Und das ist wahnsinnig spannend, was du da für Unterschiede hast, je nachdem, was du machst. Du kannst Säure betonen, du kannst Süße betonen, du kannst Körper betonen. Du hast da verschiedene Abstufungen. Also es gibt, glaube ich, was viele auch zu versuchen zu propagieren, dass du eigentlich nur diesen einen Röstansatz dich zum ewigen Glück führt. Kann ich überhaupt nicht bestätigen, weil wenn du dir das eben vor Augen führst und es verkostest, ist die sensorische Wahrnehmung einfach eine komplett andere. Und gerade wenn du halt die Röstprofile noch kennst und siehst von den anderen und weißt, wie manche da rangehen, dann merkst du einfach relativ schnell, die Veredelung findet beim Farmer statt und die Röster können gewisse Töne des Kaffees akzentuieren.
Ja.
Wir können aber nicht aus einem schlechten Rohkaffee einen guten Röstkaffee machen. Aber wir können sehr, sehr leicht aus einem sehr guten Rohkaffee einen schlechten Röstkaffee machen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so einer der Mythen, dass die großen Industrien, die können nicht rösten, das stimmt nicht.
Ja.
Die haben aber auch nicht, die verwenden oft nicht die Rohkaffee-Qualität, aber in der Röstkaffee-Qualität sind die deutlich besser als ganz, ganz viele Kleinröstereien, die das versuchen, irgendwie so mit ein bisschen Learning by Doing und ohne Röstsoftware und ohne wirkliche Schulung in dem Bereich das zu machen. Wenn man so, ich würde auf jeden Fall, wer sich damit beschäftigen will, mal einen Kurs machen, sich das angucken und dann einfach konstant hinterfragen und lernen und einfach ausprobieren. Und ich glaube, da ist gerade im Heimröstbereich, wo man nicht diese Riesenmengen Kaffee einsetzt, ist das ganz gut, wenn man einfach mal, ich habe jetzt hier ein Kilo und den röste ich einfach mal auf 5 unterschiedliche Arten und guck mal so, was gefällt mir eigentlich am besten.
Ja.
Das ist schon super spannend zu sehen, dass du aus demselben Ausgangsprodukt ein komplettes anderes Endprodukt machen kannst.
Ja. Was ich spannend finde, aber das ist natürlich auch herausfordernd, das hast du auch mal erzählt, dass eigentlich unter den besten 3 Röstungen an der Röstweltmeisterschaft, dass die Profile komplett unterschiedlich waren. Also da gab es dann eine Röstung, die war 8,5 Minuten, eine Röstung, die war 14 Minuten, also man müsste eigentlich annehmen, die waren dann gebacken. Also das ist ein Riesenunterschied allein schon in der Röstzeit und trotzdem waren die so auf einem Niveau, dass die eigentlich unter den Top 3 waren der weltbesten Röstungen.
Ja, das ist tatsächlich interessant, also gerade zwischen dem ersten und dem dritten, also zwischen Felix und dem Indonesier, waren die Röstkurven, hätten anders nicht sein können.
Ja.
Felix hatte das sogar einen unfassbaren Crash und Flick drin. Also
ja.
Crash und Flick ist ein typisch für Gießenröster.
Mhm.
Dass im Crack oder kurz nach dem Crack die Rate of Rise extrem stark absinkt.
Ja.
Und dann hinten nochmal ein bisschen ansteigt und nach der Lehre einiger Röstgötter wäre das schon ein Grund genug, den Kaffee eigentlich wegzuschmeißen.
Ja.
Aber auch das, je nachdem, wie lange sich das zieht oder wie lange das dauert oder was vorher passiert ist im Röstprozess, kann es so sein, dass das tatsächlich sogar positiv für die Röstung ist.
Ja. Das
kann man so pauschal nicht sagen, dass jetzt nur weil irgendwo ein Flick drin ist, dass deswegen die Röstung am Ende schlecht ist.
Ja.
Worauf man achten muss, ist, dass der Kaffee gleichmäßig ausgeröstet ist, dass er nicht in schwarz oder grün ist. Das ist das Entscheidendste, weil dann ist er wirklich auf den Punkt des Profil getroffen und dann kannst du halt gucken, wo ist mein Stil? Je heller ich bin, umso schwieriger ist das zu erreichen. Also hell und dunkel rösten ist sehr, sehr schwierig.
Ja.
So Medium in der Mitte ist eigentlich so das Einfachste, was man rösten kann.
Mhm.
Da schmeckt der Kaffee für mich eigentlich am besten.
Ja, spannend. Also Felix, den du erwähnt hast, das ist dann der Kaffee-Röst-Weltmeister.
Das ist der Weltmeister.
Und der hat einen Flick und Crash drin. Das ist vielleicht auch nochmals schon wieder ein Mythos, den wir über den Haufen werfen. Denn ich kriege es auch selber mit in Kaffeeforen und Gruppen, dass Leute tatsächlich den Kaffee wegwerfen, wenn der nicht eine perfekte Rate of Rise hat. Das heißt, man kann sogar Weltmeister werden mit einem Flick und Crash.
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also tatsächlich habe ich bei mir in der Produktion einen Kaffee aus Ruanda, den ich als Espresso röste,
ja.
Der hat einen Crash und einen Flick. Das lässt sich bei dem Kaffee einfach nicht vermeiden. Ich habe wirklich alles probiert, das irgendwie auch in den Griff zu bekommen, aber der Kaffee verliert im Crack so viel Feuchtigkeit, dass du das, egal was du machst, einfach nicht abfangen kannst.
Und, ja.
Viele gehen da ja in die Richtung, ich mache dann Gas-Dip, also das heißt, ich mache kurz vorm Crash das Gas aus und mache es dann im Crack wieder recht hoch an, um dann die Rate of Rise so schön abfallen zu bekommen.
Ja.
Ich glaube eher, dass man dem Kaffee da Schaden zufügt, als dass man da wirklich nochmal nochmal was verbessert, weil die Rate of Rise, ob die jetzt schön kontinuierlich abfallend ist oder nicht, muss nicht unbedingt entscheidend sein für den Geschmack am Ende und dann, dass es halt positiv ist. Das ist gut für Konsistenz.
Ja.
Also wenn ich wirklich sage, ich will den Kaffee immer gleich haben und mache immer alles gleich, aber ich denke, dass du mit dem Ansatz sicherlich ein paar Prozent vom Potenzial des Kaffees auch immer liegen lässt, weil Kaffee ist ein Naturprodukt, er macht am Ende das, was er will in der Röstmaschine.
Ja.
Und wenn er crashen will und das sein Naturell ist, dann macht er das halt einfach. Und dann sollte man das auch nicht großartig verändern, sondern eher gucken, was muss ich denn vorher machen und nachher, dass trotzdem gleichmäßig durchröstet ist und ich keinen Röstdefekt reinbekomme.
Ja, spannend. Und wenn wir nochmals auf die Meisterschaften zurückkommen, du warst ja nachher an den Weltmeisterschaften, bereitest dich jetzt auch wieder für die nächsten vor. Gibt es da einen Unterschied zwischen den Lokalen und den Weltmeisterschaften irgendwie im Ablauf oder in der Vorbereitung oder ist es einfach nochmals kompetitiver, weil er dann im Besten als Anländer?
Also der große Unterschied ist, dass wir bei der Weltmeisterschaft im Gegensatz zu Nationalmeisterschaften noch ein Blend kreieren müssen. Ich glaube, Blend hat auf der nationalen Ebene nur Großbritannien dieses Jahr geröstet, was aber, was ich gehört habe, sehr zeitfordernd war. Das heißt, man kriegt nochmal 3 Kaffees, aus denen man einen Blend kreieren muss. Das sind dann, und von jedem Kaffee müssen mindestens 10% drin sein. Das ist nochmal der Unterschied. Das Green Grading fällt dafür dann weg. Also dann geht es noch wirklich sehr stark um den Kaffee, um die Röstung, um den Röstplan, den man einreicht. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Und dass du bei einer Weltmeisterschaft nochmal deutlich mehr Informationen bekommst von deinen Mitbewerbern. Dadurch, dass eigentlich, es stehen 5 Maschinen da, dann bei jeder Maschine ist ein riesen Bildschirm. Du kannst live verfolgen, wie die anderen rösten und wie sie ihre Röstkurven gestalten. Also da kann man nochmal richtig viel Informationen mitnehmen für seine eigene Röstung, wo man vielleicht noch sagt, oh, damit habe ich vielleicht nicht gerechnet oder muss ich in dem Moment aufgrund der Abgasführung des Kamins zum Beispiel deutlich höheren Airflow fahren.
Ja.
Das sind so Sachen, die kann man dann nochmal mehr mitnehmen als bei den Nationalmeisterschaften. Also Nationalmeisterschaften sind sehr, sehr kuschelig, das ist sehr familiär, das ist ein großes Miteinander, das ist ein großer Austausch. Weltmeisterschaften sind dann schon eher so ein bisschen für sich selber, vielleicht noch mit 1, 2 anderen, die man noch kennt.
Ja.
Aber da geht es dann schon um was, weil jeder, der dann teilnimmt, kann gewinnen. Und gewinnen bedeutet gerade für die, die eine eigene Rösterei haben, einen enormen Schub in der Sichtbarkeit. Ist fürs Business einfach, kann das einfach ein totaler Gamechanger sein. Wenn man danach weltweit bekannt ist, und auch verrückte, ich weiß von Felix, er hat verrückte Anfragen auch bekommen.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall etwas, was jeder erreichen will, der da mitmacht. Gerade einfach, weil es fürs Renommee in der Kaffeebranche einfach super, super großen Unterschied macht, ob man sowas mal gewonnen hat oder nicht.
Ja, stimmt. Ja, genauso Namen wie Rubens Gardelli und so weiter. Das ist einfach, plötzlich bist du etabliert in der Kaffeewelt, dann, wenn du das mal geschafft hast. Das heißt, kommst du dann mit einem Team an die Weltmeisterschaften oder wie funktioniert die? Weil ich weiß von Barista-Meisterschaften und so weiter, da sind manchmal so richtige Teams dahinter dann irgendwie.
Ja, also wir sind ja Team Germany mit Daniel Gerlach, der bei Latte Art mitmacht. Und bei mir ist als Coach der Nikolai Fürst dabei. Du brauchst auf jeden Fall einen Coach für die Cupping-Session. Weil um den Röstplan zu erstellen, machst du eben die sensorische Evaluierung der Samples, die du röstest.
Ja.
Um dann zu sagen, der Kaffee hat das und das Aroma, das und die Säure, die Attribute und das machst du, arbeitest dann mit deinem Coach heraus, da brauchst du in der Regel einfach irgendwann einen super Kapper. Ich hatte jetzt 2022 hatte ich die deutsche Cup-Tasting-Meisterin als meine Kapperin dabei und dieses Jahr den 2. von der diesjährigen Meisterschaft, auch Q-Grader und so jemanden brauchst du auf jeden Fall. In der Regel haben die Meisterschaftsteilnehmer irgendeine Form von Q-Grader oder sehr guten Sensoriker dabei. Denen dann hilft einfach die Aromenbeschreibung richtig sauber hinzubekommen, weil da gibt es natürlich auch nochmal einige Punkte zu holen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Schwierige, wirklich einen Röstplan zu schreiben über den Kaffee, den du nur aus Sample-Röstungen kennst, um dann zu sagen, so wird er nach einer Produktionsröstung schmecken. Und glaube ich, der größte Unterschied eigentlich bei Röstmeisterschaften ist, dass du den Kaffee am nächsten Tag verkostest.
Ja.
Das heißt, der Kaffee liegt maximal 20 Stunden. Und wir alle wissen, frischer Kaffee ist jetzt nicht unbedingt gut zum Kappen. Soll da ich immer eine gewisse Zeit haben. Deswegen röstest du auch vom Ansatz eher entwickelter, weil du ansonsten vielleicht noch irgendwelche grasigen Noten mitnimmst, die dann erst mit dem Degassing-Prozess, wenn der Kaffee so ein bisschen abgelagert ist, auch wirklich verschwinden. Und das darf halt bei einer Meisterschaft nicht sein, weil dafür gibt es dann massive Punktabzüge.
Ja, spannend. Das heißt, jetzt bereitest du dich vor auf die Weltmeisterschaften. Wie sieht eine Vorbereitung aus? Was machst du jetzt?
Also jetzt geht es eigentlich los, dass du dir ganz, ganz viel Rohkaffee organisierst von verschiedenen Ursprüngen. Die Vorgabe ist ja, wir kriegen von jedem Kaffee 6 Kilogramm.
Ja.
Und damit müssen wir arbeiten. Das heißt, wenn du legst dich irgendwie auf eine Chargengröße fest.
Ja.
Bei mir heißt das nicht mehr als 3 Kilogramm, weil du dann eben nur eine Charge rösten kannst.
Ja.
Den Fehler habe ich letztes Jahr gemacht.
Ja.
Da mit einer Charge nur arbeiten können, das hat sich als großer Fehler gezeigt, weil ich da einfach einen krassen Fehler gemacht habe im Röstprozess. War an dem Tag auch schon tatsächlich mit einer Corona-Infektion, wie ich dann schon wieder rausgefunden habe, mir ging es nicht wirklich gut.
Ja.
Das kam nochmal dazu und deswegen geht es jetzt viel darum, auf dem Gießen 6-Kilo-Röster möglichst viele Kaffees zu rösten. Wir werden gewisse Experimente machen, wie beeinflusst die Menge oder die Leistungsfähigkeit des Kühlfans, also dieses Kühlsieb dann, wie schnell wird der Kaffee gekühlt, macht das einen Unterschied für die Verkostung am nächsten Tag, wenn ich den mit 50% laufen lasse, mit 70% oder mit 100%. Dann ein Thema wird sein, die Verpackungen, die du einreißt, auch mal Löcher reinzustechen.
Ja.
weil dann auch wieder mehr Luft und CO2 entweichen kann, als wenn keine Löcher drin sind. Das ist wohl aktuell nach den Regeln zulässig. Mhm. Das sind so Experimente, die du machst und am Ende trainierst du einfach diesen Ablauf einmal. Du hast ja nur eine gewisse Zeit, in der du das machen musst.
Ja.
Und ein Aspekt ist ja natürlich auch immer, dass du dir Zeit lässt. Du musst 1,5 Kilogramm abgeben von dem Kaffee, den du röstest.
Ja.
Und dass du dir einfach auch die Defekte raussortierst, weil jeder Kaffee hat immer noch ein paar Defekte drin, was natürlich sensorisch hinten raus nochmal den Kaffee negativ beeinflussen kann. Das heißt, du guckst eigentlich, dass du große Bohnen, kleine Bohnen und so weiter raussortierst. Und das wird am Ende von so einer, von deiner Wettbewerbszeit wird das recht schnell, recht hektisch.
Ja.
Weil dann eben, wenn du diese 1,5 Kilo nicht abgibst, dann wirst du disqualifiziert, was dieses Jahr leider bei den deutschen Meisterschaften einigen passiert ist. Und du bist dann wirklich so da und sortierst nochmal Zeit. Und dann geht es wirklich teilweise um ein paar Sekunden. Also du hast dann, ich weiß noch, dieses Jahr, ich habe bei beide Male in beiden Wettbewerben, beiden Teildisziplinen, die komplette Punktlandung auf die Sekunde genau mit der Wettbewerbszeit, habe ich Time gesagt und meine Sachen abgegeben, weil es echt wirklich super stressig wird hinten raus. Und das sind so Sachen, Abläufe, die trainierst du. Natürlich verschiedene Ursprünge, wie verhalten sich verschiedene Ursprünge, Blendkreierungen, das sind so die Themen, die werde ich jetzt in den nächsten 2 Monaten noch intensiver trainieren, dann wirklich Einwurftemperatur, das wird über Cropster gemessen, dass du wirklich sagst, bei 180 Grad müssen es auch 180 sein und wirklich trainieren, im richtigen Moment Start zu klicken, dass es auch wirklich auch gelockt ist mit den 180 Grad, weil das halt eben, das kann am Ende können bei Meisterschaften einfach ein, zwei Punkte über Sieg oder Niederlage, nicht die Niederlage nicht, aber Sieg oder zweiter oder dritter Platz entscheiden und wegen so einem kleinen Fehler möchtest du dann nichts gewonnen haben, wenn dann wegen dem großen Fehler.
Ja, genau. Oder eben, wenn du es zu spät abgegeben hast, das wäre natürlich frustrierend.
Ja.
Und warum machst du das eigentlich? Du hast vorher schon mal gesagt, für die Röstmeisterschaften bringen natürlich Renommee und auch Bekanntheit, was natürlich als Rösterei sehr wichtig ist. Gibt es auch sonst noch was du mitgenommen hast? Also irgendwie, ich weiß nicht, Freundschaften oder Kontakte zu Produzenten oder gibt es irgendwie darüber hinaus auch noch Dinge, was du so ein bisschen mitgenommen hast von Meisterschaften?
Also das Schönste ist eigentlich wirklich dieser Austausch mit den Kollegen, wo man auch über Themen spricht, so hey, welcher Vermarktungskanal funktioniert für dich?
Mhm.
Wo könntest du nochmal Rohkaffee herbekommen? Das sind Themen, über die man sich austauscht. Und vor allem einfach der Lernprozess.
Ja.
Du bist irgendwann als Kaffeeröster, wenn du in der Produktion drin bist, ist das so, da ist die Rösterromantik auch recht schnell weg.
Ja.
Und du produzierst Kaffee und dann ist es ein Job wie jeder andere auch. Und da dann nochmal die Zeit zu haben, über so eine Meisterschaft eben rauszubrechen aus dem Alltag, nochmal was anderes zu sehen, da auch wieder was zu lernen und neue Impulse zu bekommen, das ist eigentlich so für mich der Hauptaspekt neben dem ganzen Marketing-Thema und Renommier-Thema, dass es einfach dieses lebenslange Lernen, das dahinter steht.
Ja, was einfach wichtig ist im Kaffee oder bei allem, was man macht.
Ja.
Ja, herzlichen Dank, André, fürs Teilen von all diesen Informationen. Das ist extrem wertvoll. Das sind übrigens die beiden Pokale, die du erhalten hast für die deutschen Röstmeisterschaften. Ich hoffe natürlich, dass im November dann noch einer dazukommt in Taipei an den Weltmeisterschaften. Wir drücken dir auf jeden Fall den Daumen. Und wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, euch zu folgen oder euch zu unterstützen, wo finden die Leute mehr Informationen über euch oder wo finden sie auch den Kaffee, wenn sie mal deinen Kaffee probieren möchten?
Also wer mehr über uns erfahren will, einfach seekind.coffee ist unsere Domain und auch unsere Domain in allen sozialen Netzwerken.
Ja.
Recht simpel und einfach und knackig. Und unseren Kaffee gibt es auch bei Aromatico im Online-Shop oder ganz aktuell bei Deutsche Vita in Konstanz im Laden. Wer hier am Bodensee ist und in Konstanz lebt oder vielleicht hier so in der Schweiz, Thurgau, um die Ecke, da, wenn man nach Konstanz fährt, da kriegt er auch einen Kaffee.
Perfekt. Also das, die Links, die schreibe ich in die Beschreibung, dass die Leute dir folgen können. Ja, danke schön, André. Dann dir in jedem Fall nur die besten Wünsche, aber vor allem natürlich auch im November alles Gute, wenn es dann an die nächste Meisterschaft geht.
Herzlichen Dank, Ingo.